Was ist ein Hub-Hub-Spoke-Modell? Was bedeutet Datenkultur in einem sehr großen Unternehmen? Wie kann man das überhaupt etablieren? Ist es ein Top-Down-Thema oder eben ein Bottom-Up-Thema? Das sind alles Fragen, die die liebe Steffi von Merck in der Podcast-Folge beantwortet.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt in einem wunderbaren Zimmer mit Gitarren im Hintergrund die liebe Steffi. Hi.
Hi.
Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst, wo du arbeitest und dann starten wir in den Austausch.
Ja, also mein Name ist Stephanie Babka. Ich bin Global Head of Data Culture bei der Firma Merck, ein Unternehmen, das im Bereich Science and Technology unterwegs ist. Also wir operieren in Life Science, Healthcare und Electronics und sind über 355 Jahre alt. Sehr interessantes Unternehmen, weil es immer noch auch in Familienhand ist. Und da bin ich in einer Corporate-Funktion im Bereich Merck Data and AI Organization und habe da die Ehre, das Thema Datenkultur zu machen.
Ja. Steffi, ich glaube, es ist total wichtig, nochmal die Leute abzuholen, wer es nicht kennt, wie groß Merck ist und wie Merck aufgebaut ist. Warum? Wir sprechen gleich über ein spannendes Thema, damit würde ich gleich sozusagen gerne einsteigen, nämlich über die Organisationsstruktur und die ist ja bei euch ein bisschen besonders. Also es kommt nicht oft vor, von daher gib uns nochmal Kontext zur Größe.
Also das Unternehmen sind über 60.000 Mitarbeiter, sehr global aufgestellt, in 66 Ländern sind wir unterwegs.
Ja.
Ja, also vielleicht kann ich da einfach mal ein bisschen erzählen, wie ich in die Rolle kam, weil das vielleicht auch dazu hinleitet, zu dem, was du gerade schon angeteasert hast. Ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Bereich Marketing, digitales Marketing und meine Datenliebe kommt von all den wunderbaren Sachen, die man tun kann, um die Kunden besser zu verstehen, um die Produkte besser auf die Kundenwünsche abzustimmen. Und ich war ursprünglich im Bereich der Kommunikation bei Merck, als wir ein ganz großes neues Projekt dort angefangen haben, nämlich unsere Gruppendatenstrategie. Und in dem Zusammenhang haben wir sehr viele Sachen bei uns geändert vor 2,5 Jahren jetzt schon. Wir hatten ursprünglich das Thema Data and Analytics als so ein Powerhouse außerhalb der kompletten Organisation sozusagen aufgebaut, haben da erste richtig coole Sachen auch schon gemacht. Da gab es viele gute Use Cases. Aber wir hatten das Problem, dass wir es nicht geschafft haben, das konzernweit zu skalieren. Und deswegen haben wir die Gruppendatenstrategie auf den Weg gebracht, die die Organisationsstrukturen geändert hat in ein sogenanntes Hub-Hub-Spoke-Modell. Und das war das, was du gerade so angeteasert hast.
Ja, richtig.
Und auch ein zentrales Data and Analytics-Ökosystem, also eine zentrale Plattform. Und zum ersten Mal waren wir dann in der Lage, merkweit einfach auch einen Blick auf Data and Analytics zu haben und das konzernweit uns anzuschauen und auch die Synergien zu heben und das Ganze zu skalieren. Und in dem Zusammenhang, also ich habe dieses Projekt begleitet aus der Kommunikation heraus als Change and Comms Verantwortliche. Und da wurde eben aus diesem Programm heraus dann eine neue Organisation, das war damals das Merck Data Office, gegründet als der zentrale Hub. Und da wurde eben jemand gesucht, der dann das Thema Data Culture weitertreibt. Und so bin ich in diese Rolle gekommen. Aber vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter dazu, warum es überhaupt das Data-Culture-Thema da gab. Also wir haben gesagt, wir verändern unheimlich viel in der Struktur mit diesem Hub-Hub-Spoke-Modell. Wir bringen die Power dorthin, wo die Opportunities sind und wo die Fragen sind, die mit Daten beantwortet werden können, nämlich ins Business, ganz tief ins Business.
Aber kommt ihr da nicht her? Sorry, dass ich unterbreche, aber ist ja nun mal spannend, weil du sagst ja so nebenher im Satz, ja, wir haben dann die Organisationsform umgebaut. Also ich verstehe gerade, ist ja sozusagen immer die Wellenbewegung, die ich auch beschreibe. Ihr wart schon dezentral aufgestellt und hattet dort Schmerzen, dass es nicht so funktioniert hat. Deswegen kam das Organisationsmodell, richtig?
Ja, also es war dezentral aufgestellt und es war weit entfernt vom Business. Es waren zwar Themen, die mit dem Business zusammengearbeitet wurden, aber es war nicht so, dass die Leute tatsächlich auch ins Business reportet haben und dort auch die Möglichkeit hatten, an der Business-Strategie mitzuarbeiten. Und was wir dann gemacht haben, war tatsächlich einen zentralen Hub aufzubauen, der alles, was Sinn macht, auf Konzernebene zu machen, zentral zu machen. Und dann in jedem unserer drei Sektoren, Healthcare, Electronics, Life Science plus in den Enabling Functions, also den Gruppenfunktionen, einen weiteren Hub zu machen, die da die Sachen bündeln, die Sinn machen, in diesen Bereichen nochmal zu bündeln. Und dann gibt es die sogenannten Spokes. Das sind dann die Units in den Businesses, die dort mit Daten arbeiten und es dann tatsächlich sehr, sehr eng auch daran orientieren. Du hattest, glaube ich, neulich auch jemanden bei dir, einen Product Owner in deinem Podcast, wo ich das auch total spannend fand, weil der gesagt hat, der Need muss eigentlich aus dem Business kommen. Das ist genau das Thema. Und das haben wir eben auch gesehen. Und so mussten die Leute dann halt viel näher ins Business wandern.
Ja, aber ihr habt zentrale Funktionen gebraucht, die gewährleisten, dass gewisse Sachen nicht doppelt gemacht werden.
Genau, dass wir skalieren können. Es ging hauptsächlich um das Thema Skalierung. Ja. Zum Beispiel das Thema Data Governance, da macht es ja Sinn, dass man eine zentrale Governance für manche Themen hat. Aber es gibt auf der anderen Seite auch genauso gut eine Rechtfertigung, auf bestimmten Business-Sektoren auf der Ebene nochmal eine Governance zu haben. Gerade wenn man sich jetzt anguckt, wie unterschiedlich unsere Sektoren sind. Healthcare hat ja ganz andere Anforderungen jetzt auch mit GXP und so weiter. Ja. Deswegen haben wir das da dann auch nochmal auf Business-Ebene. Und dann gibt es natürlich auch nochmal auf Business-Ebene dann die Dinge, die dann von da aus gegovernt werden müssen. Genau das Gleiche besteht natürlich auch für das Thema Data Culture. Also wir haben eine übergeordnete Datenkulturverantwortung für den Konzern, also komplett mehr.
Das ist dann der Hub, der obere Hub. Also man muss sich das ja irgendwie vorstellen. Hub, und unter dem Hub kommt nochmal einen weiteren zentralen Hub und unter den Hub kommt ja sozusagen dann die Spokes. Und wir kennen ja eigentlich nur Hub und Spoke.
Genau. Ja, ich weiß nicht, warum ihr nur von Hub und Spoke sprecht. Also das, dieses Schwierige ist tatsächlich,
die Organisationen meistens nicht so groß sind wie Merck und dadurch sozusagen diese unterschiedlichen Ebenen sind. Ja.
Ja, also wir haben tatsächlich festgestellt, dass die Spokes teilweise auch schon so groß werden, dass man sie fast auch schon wieder wie ein Hub bezeichnen könnte, dass die sehr, sehr autark auch schon mit Daten arbeiten können. Und das ist großartig. Was uns halt wichtig war, ist, dass wir ein zentrales Data and Analytics Ecosystem haben, wo dann einfach auch die Daten für alle zur Verfügung stehen.
Ja.
Und man dann auf der Ebene auch arbeiten kann und auch voneinander lernen kann, wenn man bestimmte Use Cases hat. Viele Use Cases sind sehr ähnlich in den Sektoren. Und deswegen haben wir da auch eine Community zum Beispiel aufgebaut.
Okay. So, jetzt hatte ich dich vorhin unterbrochen zum Thema Kultur. Also, wie nochmal beschrieben, also ihr habt drei Geschäftsbereiche, wenn man das so betiteln kann. Bei 60.000 Mitarbeitern ist jeder Geschäftsbereich, um einfach zu dividieren, jetzt mal zum Beispiel 20.000 Mitarbeiter groß. Manche Firmen sind nicht mal so groß. Jetzt bei Funke oder bei Douglas sind die irgendwie ja 5.000 Mitarbeiter. Das heißt, dadurch ist vielleicht dieses Hub-and-Spoke-Modell ja unterschiedlich und Hub-Hub-Spoke-Modell. Und die machen ja die Strategie. Also der Hub macht die Strategie für die jeweiligen zentralen Funktionen in den drei Geschäftsbereichen. Und die wiederum machen wieder was für die Fachbereiche.
Genau, ja.
Kannst du mir, weil es total spannend ist, rauszufinden, was ist denn der Unterschied zu dem zentralen Hub im Geschäftsbereich im Vergleich zu dem, der das Gesamtfürmerk macht? Vor allem vielleicht mal mit deinem Beispiel der Data Culture. Also welche Aufgaben sind eigentlich dann übergeordnet und im Geschäftsbereich?
Ja, also beim Bereich Data Culture, wir haben zentral alle Trainings, die unsere Datenstrategie zum Beispiel und unser globales Data Analytics Ecosystem, was auf Palantir und AWS gerade fußt sozusagen. Wir trainieren auf diese übergeordneten Technologien. Dann gibt es aber dann zum Beispiel auch in den einzelnen Geschäftsbereichen zusätzliche Technologien, die die dann nutzen, um bestimmte Dinge zu machen. Oder es geht auch darum, dass die Sachen vielleicht nochmal in Kontext gebracht werden in die aktuellen Strategien der einzelnen Sektoren zum Beispiel. Hm. Das würde dann der Sektor Hub bei denen machen.
Hm. Das heißt aber, gefühlsmäßig ist schon 80% der Trainings zum Thema Datenstrategie liegt in dem obergeordneten Hub. Und dieser Geschäftsbereich Hub ist eher, ich spezialisiere, wenn nötig, etwas für Geschäftsbereich A, B oder C.
Ja, wir sind eigentlich hauptsächlich die Enabler für die Trainings. Also wir arbeiten da sehr eng auch mit den anderen Hubs zusammen. Mhm. Wir haben unsere Trainings so aufgesetzt, weil wir festgestellt haben, oftmals geht es ja darum, so ein bisschen Bridging the Nerd Gap, dass man den Leuten im Business das Data Science Thema weiterbringt, oder beibringt. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir auch im Business Leute haben, die so spezialisiert an Themen sind, dass es für die Data-Leute gar nicht so einfach ist zu verstehen, was jetzt so jemand im Bereich Immunonkologie zum Beispiel tut. Okay, das heißt, deswegen ist es bei uns so ein Bridging the Nerd Square Gap. Und deswegen haben wir bei den Trainings tatsächlich, je weiter die gehen, also die Anfängertrainings sind relativ, ja, für alle gleich. Aber je weiter man dann geht, wenn man dann tatsächlich in Richtung ein Analyst-Training oder ein Citizen Data Scientist-Training, das dann auch mehrere Wochen geht und wo man dann auch ein Projekt hat, da bekommt man dann tatsächlich auch ein Mentorship aus dem jeweiligen Sektor dazu, der auch, der einem dann auch hilft, zum Beispiel an diese Daten zu kommen und so weiter und so fort. Da arbeiten wir wirklich sehr eng dann auch mit den Sektoren zusammen. Das ist dann so eine Co-Creation dieser Trainings auch. Beziehungsweise vor allem des Mentorings für dieses Projekt, was sie dann machen müssen.
Ja. Ich finde, es ist wieder immer wieder spannend. Es ist, glaube ich, nicht Ziehharmonika ist irgendwie das falsche Beispiel, aber je nach Reifegrad eines Unternehmens, und ich glaube, es gibt noch kein ideales Modell zu bewerten, welchen Reifegrad hat eigentlich ein Unternehmen im Bereich Data, oder du kannst mich jetzt aufklären und es gibt was, verändert sich ja die Funktion. Wie du jetzt gerade beschreibst, habt ihr ja mit dem Hub-Hub-Spoke-Modell gut geschafft, die individuellen Anforderungen, die ihr pro Geschäftsbereich habt, ja wirklich sozusagen zu tackeln. Und das ist ja die Schwierigkeit, die du hast, wenn du so ein Modell aufbaust oder ein zentrales Modell aufbaust, dass ja sozusagen die dezentralen Einheiten immer wieder sagen, naja, ihr versteht unser Business gar nicht. Und wir sind ja gerade eingeleitet mit, und vielen Dank für die Props Richtung dem letzten Podcast. Unsere Aufgabe ist als Dienstleister ja zu schaffen, dass die Fachbereiche enabled sind.
Genau, das ist das Ziel. Also unser Data Culture Vision ist, dass jeder Mitarbeiter mit Daten arbeiten kann und halt auch das Skillset und das Mindset hat, das Business auf Daten basiert wirklich durchzuführen und auch Zugang hat zu Data and Analytics in der Form, dass sie das dann auch wirklich machen können. Ja, aber wo du mich vorhin unterbrochen hast, vielleicht um das nochmal auszuführen, warum Data Culture? Ja. Also wir haben sehr viel darin investiert, unsere Organisationsstrukturen umzuändern in dieses Hub-Hub-Spoke-Modell und da diese Hubs aufzubauen, das alles auch in Ways of Working, eine Governance aufzubauen. Wir haben die Art, wie wir arbeiten, mit Daten komplett überarbeitet und wir haben eben dieses zentrale Data and Analytics-Ökosystem eingeführt. Und für uns war es halt wichtig, wenn wir da so viel auch investieren, Zeit, Geld, Muße, dann möchten wir auch, dass das fliegt. Und deswegen haben wir halt gesagt, dann brauchen wir auch einen Bereich Datenkultur, der da dran bleibt, der guckt, dass es weiterlebt, auch nach diesem Change-Programm, was man da ursprünglich hatte. Es ist nämlich, Datenkultur ist ja was dann passiert, wenn keiner mehr hinschaut, wenn die ganzen Change-Programme vorbei waren und wirklich, wenn es in den Behaviors der Leute ist, wenn die wirklich anfangen, datengetrieben zu werden. Und deswegen haben wir gesagt, setzen wir das größer auf.
Ja, ist ein guter Punkt, wird meistens vergessen. Ne? Der Change ist ja fortwährend oder alltäglich immer noch da. Und das Thema ist nicht, dass es wie ein Projekt ist, was von irgendwie im Dezember abgeschlossen ist und danach sind alle Daten getrieben, sondern es ist ein Punkt, der weiterführt.
Genau, es ist eine Continuous Learning Journey, auch für die Leute, die schon mit Daten arbeiten. Für die ist es vielleicht jetzt nicht unbedingt, die müssen jetzt nicht anfangen, mit Daten zu arbeiten, aber die müssen sich ja auch immer wieder mit neuen Dingen beschäftigen, sei es der EU-AI-Act oder sei es das Thema Digital Ethics oder wie bekomme ich den Bias aus meinen Daten? Was sind jetzt für neue Modelle auf dem Markt? Es geht ja darum, dass wir alle auf dem Level, wo wir sind, immer weiter lernen, was das Thema Daten und AI angeht und wir dann halt einfach eine General Data Literacy im Unternehmen verankern und auch so eine Lernkultur, dass man das eben immer weiterführt. Aber da habe ich tatsächlich eine Frage zu dem Thema, weil ich habe vorhin gesagt, ich habe dir eine Frage mitgebracht, weil was mir natürlich als Global Head of Data Culture total ins Auge oder beziehungsweise ins Ohr gestochen ist, dass du immer wieder dieses Thema erwähnst mit dem, wie viel Euro in Architecture und wie viel Euro in Enabling.
Ja, ja.
Wo kommt das her? Hast du dazu irgendwo Proofpoints? Weil ich habe tatsächlich versucht, ein bisschen mal zu recherchieren. Deswegen würde ich mal gerne wissen, ist das was dein Bauchgefühl ist? Meins ist es auch, aber hast du dazu Zahlen?
Ich müsste die Studien suchen. Ich habe sie jetzt nicht im Kopf. Dieses Bauchgefühl ist dieses 1:3. Ja, also ich verweise da nicht immer gedanklich auf eine Studie, ehrlich gesagt. Und vielen Dank, dass du mich da challenged. Ich habe letztens eine Keynote halten dürfen bei einem Tag. Und da ist mir nochmal aufgefallen, als währenddessen ich sozusagen die Präsentation gehalten habe oder vorbereitet habe, ist, dass, also wir haben genug Technologien gerade auf dem Markt für alles. Und immer wieder, wenn ich in Organisationen ja jetzt auch gerade als Chief Data Officer die Funktionen einnehmen darf, ist dieses, wie wird es wirklich umgesetzt? Und deswegen ist mein Bauchgefühl immer wieder stärker mit, wir haben die Technologie, wir können sie einführen, das ist ein klassisches IT-Projekt, wir haben gelernt, wie Digitalisierung funktioniert. Und dann ist es aber, was muss ich wirklich mit den Daten machen? ist eigentlich der längste Prozess und der intensivste Prozess. Und deswegen komme ich immer auf dieses 1:3, vielleicht ist es sogar 1:10 oder wie auch immer. Das kann ich nicht genau mit Zahlen belegen, da hast du mich jetzt erwischt, ja.
Also was ich gefunden habe, ist eine Gartner-Studie, in der empfohlen wird, für ein Implementierungsbudget immer mindestens 15% für diese Themen zu reservieren. Das habe ich gefunden. Was ich interessant fand, weil in der Praxis, ich weiß nicht, wie du es so erlebst, aber tatsächlich das, was du immer sagst, für jeden Euro, den man in Infrastruktur oder in Architektur ausgibt, 3 Euro in Training, das wäre schon eine Luxussituation, die selbst ich nicht habe, obwohl ich sagen würde, ich habe wirklich eigentlich eine ganz tolle Ausgangssituation, weil bei Merck das Thema Datenkultur tatsächlich sehr stark auch unterstützt wird. Aber ich fand es interessant, dass das ein Thema ist, das viele Unternehmen offenbar so sehr umtreibt.
Ich glaube, Data ist da noch gar nicht so weit. Ich glaube, Digitalisierung ist da weiter. Dieser Punkt, es ist gekommen, um zu bleiben. Beim Digital haben auch viele gesagt, dass es sich nicht durchsetzen wird und es ist passiert. Und ich glaube, da auch da wurden viel Kulturmaßnahmen getroffen. Und jetzt ist es sozusagen selbstverständlich. Ich überlege gerade, ob die Analogie mit der Formel 1, die ich gerade nutze, funktioniert. Aber ich glaube, das ist nicht so plakativ, wie ich es gerne hätte. Ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, Steffi. Es gibt Leute im Unternehmen, die vielleicht 15 oder 20 Jahre da ist. Ja, das ist eigentlich klassisch Change und klassisch Transformation. Die arbeiten seit dem Zeitpunkt mit Excel. Die gucken sich immer wieder das gleiche Produkt an. Und du würdest irgendwann von heute auf morgen, gehst du ja eigentlich hin aus Data-Sicht und sagst, hey, aktueller Stand ist, du kannst es viel besser mit einem Self-Service-Tool machen. Du kannst da reindrillen und kriegst deine Ergebnisse. Warum machst du das nicht? Das ist ja eigentlich wie in der jetzigen Generation so ein bisschen. Du hast ein Telefon und hast plötzlich sozusagen jetzt ein Smartphone, wo du mit Sachen erledigen musst. Und die einen nehmen das als selbstverständlich an, weil sie damit aufwachsen. Und die anderen müssen halt erst diesen Change zu, okay, es ist Touch und es ist irgendwie, es ist keine Wählscheibe mehr und es verändert sich stark. Und da ist verständlicherweise irgendwie der klassische Widerstand zu Veränderungen oder zu, es ist anstrengend, es zu tun. Und den muss man begleiten. Und ich glaube, das ist der doppelte und dreifache Aufwand. Und oftmals sehe ich, dass das gar nicht passiert. Also ich glaube, was viele Unternehmen gar nicht können, ist, ordentlich zu kommunizieren. Meistens besser extern wie intern. Ich weiß nicht, wie deine Meinung ist, ohne jetzt irgendwie ein Unternehmen explizit zu meinen. Und das ist der Punkt, den wir bei den Projekten immer am besten mitnehmen sollten. Das versuchen wir auch in den Projekten, die ich mitberate, immer wieder reinzunehmen, zu sagen, hey, lass uns interne Kommunikation machen. Lass uns ein All-Hands machen. Lass uns den Leuten mal erklären, was es bedeutet. Lass uns auch mal wirklich die Leute mitnehmen, die lange schon mit Excel arbeiten. Lass sie auch mitentscheiden, was da passiert. Lass ihn den Speed mitentscheiden. Ja, jetzt ist mein Monolog fertig. Aber das ist eigentlich der wichtigste Punkt, um irgendwie so ein bisschen in die Richtung zu gehen.
Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war da tatsächlich, hat da auch sehr mir in die Karten gespielt, dass ich vor der Rolle, die ich jetzt im Bereich Datenkultur habe, habe ich die interne Kommunikation bei Merck geleitet. Das heißt, ich kannte alle Themen, konnte sehr gut auch auf diese Züge da aufspringen, die dann schon fuhren in verschiedenen Kommunikationsbereichen, das war für mich auf jeden Fall ein großer Vorteil. Aber eine Sache, die ich auch sehr, sehr plakativ fand, was du auch in deinem Buch ganz am Anfang, da hast du auch diese Studie von New Ventures Partners mit reingebracht, die da aufzeigt, wie viele Entscheider, auch die CEOs, also auf C-Level eigentlich angeben, dass sie Kultur als das Hindernis für datengetriebene Unternehmen sehen. Es ist tatsächlich nicht die Technologie, die Leute haben Zugang zur Technologie, aber sie kriegen sie nicht an die Menschen. Ich versuche im Bereich Datenkultur, ich versuche die Köpfe, die Herzen und die Herde zu erreichen. So sage ich das immer so ein bisschen.
Ui, das ist ein guter Spruch, ja.
Ja, auf Englisch hört sich es cooler an hier. The head, the heart and the hurt. Ja, also Köpfe natürlich mit den Trainings, die Herzen auch so ein bisschen mit dieser Kommunikation, mit more playful Dingen, dass wir halt auch mal so Sachen machen wie ein Escape Room Spiel oder so, dass man einfach auch Dinge hat, dass man so ein Erlebnis hat mit Daten. Und die Herde tatsächlich durch viele Community-Aktivitäten, was wir jetzt zum Beispiel auch machen, ist, dass wir für unser Data and Analytics-Ökosystem, für das wir auch ein Branding haben, wir nennen das Optimize, also wir haben da tatsächlich so eine richtige Marke aufgebaut intern, haben wir auch so ein jährliches Event, wo wir dann die Helden dieses Systems dann mit einem Award beglücken, also Leute, die richtig coole Use Cases gebaut haben. Und dieses Jahr sind es dann tatsächlich auch so mehr technische Sachen, wie zum Beispiel die beste Pipeline und so, dass wir uns auch gegenseitig
Erfolge feiern.
Feiern, genau.
Ich finde es ein guter Punkt und eigentlich spannend ist auch da wieder, vielleicht ist es guter Stoff fürs nächste Buch. Umso größer die Organisation ist, umso mehr und umso unterschiedliche Maßnahmen musst du ergreifen, um die Leute mitzunehmen. Und ich glaube, das wird total unterschätzt. Und jetzt viel spannendere Frage ist, weil vielleicht haben wir jetzt ganz viele Hörer und Hörerinnen, die sagen, okay, jetzt haben die da viel drüber erzählt. Ich weiß, dass Datenkultur wichtig ist. Und ja, ich weiß, dass man es umsetzen soll. Und ich kenne ein paar gute Beispiele für. Ich glaube, was wir beide vielleicht gut besprechen könnten noch, Steffi, ist, wie kriegt man das denn überhaupt im Management durch? Also wie schafft man überhaupt Datenkultur zu verankern? Gibt es plakative Beispiele, die fürs Management gut taugen, um zu sagen, jetzt kann hier ein Hörer und Hörerin das mitnehmen, zu sagen, okay, nicht nur hier ist der Podcast mit den beiden, das macht Sinn, sondern glaube ich, kriege wie folgt geschafft, Datenkultur zu etablieren.
Werbung in eigener Sache.
In den letzten 2 Jahren habe ich über 6 Bücher geschrieben, 200 Podcast-Folgen aufgenommen und ich habe mir überlegt, wie bekomme ich diese ganzen Informationen jetzt nochmal anders verpackt und in einem Mehrwert für euch kommuniziert. Mit meinem Team habe ich jetzt über 6 Monate mal drüber nachgedacht, was kann das denn sein, und habe viele Ideen verschmissen und dann auch doch wieder angefangen. Es wird jetzt demnächst einen Videokurs geben, in dem ihr die Möglichkeit habt, alle Informationen, die ich über die letzten Jahre erarbeitet habe, wie wird ein Unternehmen datengetrieben, auf was muss man dabei achten, was sind Fails und vor allem, was sind aber auch gute Vorlagen, die man nutzen kann, um erfolgreich zu sein. Von daher nutzt die Chance, meldet euch bei mir und ihr bekommt Zugriff zu diesem Videokurs. Ich schicke euch alle Informationen dazu. Er kostet natürlich was, aber für die Leute, die am Anfang direkt zuschlagen, habe ich auch einen großen Rabatt. Ich freue mich.
Also ich glaube, es ist tatsächlich wie mit allen Dingen. Storytelling hilft einem bei sehr vielen Dingen auch dabei, die Menschen zu überzeugen in allen Ebenen. Also was wir tatsächlich machen, ist mit der Datenkultur, ich habe einen richtigen Battleplan mir ausgedacht, wo wir auf verschiedenen Ebenen verschiedene Zielgruppen ansprechen. Und die Senior Executives, die sind für uns natürlich total wichtig, auch das Board. Und am schwierigsten zu knacken ist das mittlere Management natürlich, weil die sind so auch in ihrem Daily Business verankert, dass man die mal da wirklich rausholt und ihnen die Möglichkeit gibt, so ein Training zu halten, das ist sehr, sehr schwierig. Was wir versuchen, ist von oben sozusagen ein Top-Down-Excitement zu generieren, indem wir die Top-Executives ansprechen, zum Beispiel bei den Konferenzen, die die da haben. Da ist dann unser Chief Data and AI Officer, der großartige Walid Mehanat, der auch wirklich inspirierend und motivierend sein kann und da einfach die Leute auch mitreißt, der dann da zum Beispiel auch eine Keynote hält zu solchen Themen. Aber auch zum Beispiel hat unser Board von sich aus gesagt, sie würden sich auch mal gerne upskillen und haben einfach mit uns auch Upskilling-Sessions gemacht. Und die Belen Garijo, unsere CEO, hat danach auch auf LinkedIn dazu gepostet. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses Vorleben. Auch der Kai Beckmann, unser CEO im Bereich Electronics, der postet relativ viel auch zum Thema Datenkultur. Ihm ist das tatsächlich sehr wichtig. Und da haben wir halt das Glück, dass wir von oben eine große Unterstützung sowieso haben. Aber es ist auch einfach notwendig.
Definitiv. Ich bin 100% der Meinung, also plus eins für, es muss top-down passieren. Hast du eine Idee, wie man das anstoßen kann?
Es muss nicht top-down passieren, das muss ich nochmal korrigieren. Es muss auf allen Ebenen gleichzeitig passieren. Also es muss so eine Art Flächenbrand geben am Ende. Du kannst Datenkultur nicht diktieren. Du kannst es auch nicht von extern kaufen, es geht nicht. Du musst von unten, musst du den Leuten Communities zur Verfügung stellen, dass sie anfangen, sich zu vernetzen. Du musst Leuten, die eh schon auf dem Trip sind, musst du Materialien geben, dass sie anfangen, andere Leute zu überzeugen. Das war das erste Learning, was wir hatten, weil du kannst halt mit einem kleinen Team, wir sind 7 Leute, kannst du nicht 60.000 Menschen konvertieren. Du musst Leute enablen, das für dich zu tun. Mhm. Das ist eben sehr wichtig für uns. Deswegen habe ich bei uns intern auch so ein Gremium sozusagen oder so ein, ja, so eine Art Movement geschaffen. Das sind die Data Culture Warriors, wo Leute, die wollen, einmal im Monat von uns dann eben einfach auch mit Materialien und Informationen ausgestattet werden, um das zu treiben in ihren eigenen Bereichen. Eine Sache, die uns auch total geholfen hat, das zu etablieren, ist, dass wir sehr, sehr schnell agiert haben und auf diesen ganzen ChatGPT-Hype aufgesetzt sind. Also das kam ja irgendwie am 30. November raus. Wir haben im Januar unsere ersten Info-Sessions gemacht, haben dann große Kommunikationen intern gemacht.
Also auch agil zu sein und zu reagieren.
Ja, und haben dann tatsächlich am 1. Juni unsere erste ChatGPT-interne Version dann auch zur Verfügung gestellt. Ich glaube, eines der ersten Unternehmen in Deutschland, um eben auch den Leuten diese Technologie zur Verfügung zu stellen, dass sie anfangen können, Generative AI Literacy auch zu generieren. Das heißt, das Management zu überzeugen, da kann ich nur wirklich sagen, wir haben das mit Storytelling gemacht, einfache Messages. Was wir auch sehr viel machen, ist, dass wir tatsächlich unsere Use Case Owner unterstützen, wo wir können, dass sie einfach ihre Use Cases besser verkaufen. Also bei diesen Optimize Awards, die wir machen, machen wir auch immer solche kleinen Werbevideos. Das ist wirklich so ein bisschen Netflix-Style, um diese Use Cases zu beschreiben, auf eine ganz andere Art und Weise, wie das jetzt normalerweise so ein Data Scientist machen würde. Eher so vermarktend, sage ich mal. Und das hat tatsächlich großen Anklang gefunden, auch weil sie gesagt haben, jetzt kann ich das irgendwie dem Business noch ein bisschen besser erklären, was wir da machen.
Ja, spannend. Das ist dieses, also was ich jetzt mitnehme, ist, was du kommuniziert hast, das muss nicht von außen sein, das muss von innen passieren, weil eigentlich hast du meine Frage beantwortet mit, wenn ein Hörer und Hörerin jetzt sagen würde, okay, was schaffe ich, um es beim Top-Management zu treiben, würdest du jetzt antworten, da geht es nicht ums Top-Management, sondern du, die Person, die mir jetzt gerade die Frage stellt, du hast den Job, das Thema anzustoßen und du musst verschiedene Techniken und Maßnahmen ergreifen, um rauszufinden, welche sozusagen erfolgsabbringend ist, dass du dann Attention vom Top-Management bekommst. Und ab dann geht es nicht weiter und es gibt diese Drei-Schritte-Plan, der funktioniert, die Blaupause, die umgesetzt werden muss, um Datenkultur umzusetzen, sondern dann sind es unterschiedlichste Maßnahmen, weil jeder irgendwie unterschiedlich reagieren wird und eine der Maßnahmen wird dann funktionieren, um das Thema weiterzutreiben. Also es ist immer ein Trial and Error, hört sich jetzt zu simpel an, aber es ist ein überlegtes, unterschiedliche Methoden auszuprobieren.
Auf jeden Fall. Und ich meine, ich bin jetzt seit 2,5 Jahren grob in der Rolle und die ersten 1,5 Jahre habe ich tatsächlich viel auch an den Leuten ziehen müssen. So musste ein bisschen the art of the possible erklären, was ist denn überhaupt möglich mit Daten? Und dann kam ChatGPT und jetzt auf einmal sehen die Leute die Farben, von denen wir die ganze Zeit gesprochen haben. Auf einmal verstehen die, was da los ist und haben halt selber auch einfach mal erlebt, was da möglich ist und können sich das viel besser vorstellen. Insofern glaube ich gar nicht, dass man so viel beim Management aktuell noch anschieben muss. Also ich fand es jetzt zum Beispiel auch total spannend, die kürzlich hat ja Microsoft ihre Pressekonferenz gemacht und dieses große Investment in Deutschland verkündigt, 3,2 Milliarden Euro, aber nicht nur in Cloud-Infrastruktur, sondern eben auch genau in das Thema Upskilling, weil die eben auch gesehen haben, das kommt nicht von allein. Also das ist nicht so, dass die Nutzer von Microsoft Copilot kriegen und dann wird alles effizienter. Nein, die dürfen an der Hand genommen werden und müssen das auch erstmal lernen, wie man mit der Technologie umgeht. Und deswegen, das fand ich auch zum Beispiel so ein Thema, das total spannend ist.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich muss dir die Frage trotzdem stellen, was ist deine Lieblingsmaßnahme oder was ist die Maßnahme, wo du das Gefühl hast, das ist am erfolgversprechendsten?
Ja, also tatsächlich, was sehr, sehr gut funktioniert hat, ist bei uns alles, was wir so spielerisch gemacht haben. Also wir haben, hatte ich vorhin schon kurz angeschnitten, dieses Data Escape Room Game, haben so ein virtuelles Game gebaut, wo man im Prinzip in einem Raum gesperrt wird, virtuell mit seinem Team. Man kann es autark spielen als Team und kann da erst wieder raus, wenn man sich ein paar Themen um Data and Analytics Gedanken gemacht hat und wenn man Daten analysiert hat und im Prinzip auch so seine ersten Learnings hat, wie warum zum Beispiel Datenkultur wichtig ist und warum Datenqualität wichtig ist. Das ist ein Lieblingsmaßnahme. Und zum Beispiel haben wir auch ein Can You Prompt This Game, das ist ein 5-Minuten-Spiel, was man einfach im Team-Kontext spielen
das
kann.
Das ist schon für AI. Das ist also was
Frisches. Das ist eher, genau, das ist eher für AI. Ja. Das ist so ein.
Da bin ich jetzt neugierig. Sag mal, was passiert?
Das ist einfach so auf Dolly basiert. Du hast halt ein Bild und musst versuchen, das zu prompten. Das ist gar nicht einfach.
Ah, so reproduzieren sozusagen.
Genau. Ja. Da hast du dann halt gleich die Leute einfach auch, die, das ist so ein bisschen spielerisch und die haben Spaß daran, das zu prompten und dann können sie die Sachen in den Chat posten. Und dann kommt dann auch so die Diskussion, wieso passiert denn das, dass man da keinen Text auf die Torte prompten kann? Da haben sie, hatte ich einmal eine Session an meinem Geburtstag und haben sie gesagt, wir kriegen da irgendwie keinen Stefanie draufgeschrieben. Nein, weil es einfach vielleicht zu wenig Trainingsmaterial gab mit dem Namen Stefanie auf einer Torte.
Ja, spannend, ja. Es hat mich, hat letztens ein Kumpel von mir, sozusagen Bekannter, hat mich auch mal gefragt gehabt, hier, ich will ein Bild prompten und warum klappt das mit dem Text nicht, der in der Sprechblase sein soll. Ja, schön. Wie entstehen bei euch die Prozesse, um Datenkultur sozusagen zu fördern? Also wer kam jetzt auf die Idee, dieses Reprompten zu bauen?
Das haben wir im Team entwickelt, dass wir da irgendwie was machen wollen. Wir haben auch einen Partner, mit dem wir da zusammenarbeiten, die uns bei solchen spielerischen Themen unterstützen. Eine Sache, die uns sehr am Herzen liegt, ist allerdings, dass wir die Trainings, die wir machen, dass wir die komplett intern entwickeln. Also wir haben interne Trainer, die die Sachen entwickeln. Wir haben externe Unternehmen, die uns bei der Skalierung helfen. Aber hauptsächlich haben wir tatsächlich die Inhalte strategisch intern entwickelt aus dem Grund, weil wir sagen, wenn jemand bei uns ein Training macht und am Freitag fertig ist, dann soll der am Montag in der Lage sein, damit zu arbeiten. Wir machen ja nicht Python-Trainings einfach mal so, sondern Python im Kontext von unserem Ecosystem, was kannst du damit machen?
Also ihr achtet auch sehr darauf, was wir vorhin hatten, dieses, es muss anwendbar sein für die Fachbereiche.
Genau.
Sehr schön.
Ja, eine Sache, die ich vielleicht noch erwähnen kann, weil du vorhin sagtest, wie ist das operationalisiert? Also wir sind als Team, machen wir natürlich unsere strategische Planung, aber wir haben eine interessante Sache, wo ich vorhin gesagt habe, das wäre vielleicht was in deinen Hörern was Neues wäre, was vielleicht interessant ist. Und zwar, wir arbeiten im Scaled Agile Framework. Wir arbeiten in so einem agilen System, was im Prinzip mehrere agile Teams zusammenfasst in einen sogenannten Agile Release Train. Das ist im Prinzip so eine Art Richtliniensystem, wo du dich halt einigst, dass du gleichzeitig ein Planungsmeeting machst und dann ein Sprint oder eine Iteration heißt es bei Safe und sich dann wieder triffst und dann wieder guckst, wie weit seid ihr gekommen und wieder die Abhängigkeiten voneinander anschaust. In dem Zusammenhang haben wir halt auch gesagt, wäre es vielleicht ganz sinnvoll, unsere Datenkultur-Themen da als Produkt mit einzubauen und haben da ein Team, was eben in diesem agilen Agile Release Train unterwegs ist und diese ganzen Abhängigkeiten von den einzelnen Teams, da gibt es zum Beispiel ein Team, das arbeitet am Thema Ingestion, ein Team, das arbeitet am Thema Foundry, eins für Snowflake, eins für AWS und dass die Veränderungen, die dann in diesen einzelnen Teams sind, dass die automatisch in die Trainings einfließen und die immer aktuell sind und immer auch die Stakeholder entsprechend informiert werden und die ganzen Dokumentationen eben nicht als Abfallprodukt ganz am Ende von irgendjemand gemacht werden, sondern dass das halt als Kommunikation für die einzelnen Personas aufbearbeitet wird und denen dann auch mundgerecht sozusagen dann gesagt wird, also was müssen die Data Engineers kennen, was müssen die Data Scientists kennen und so weiter und so fort.
Ja, okay, zusammenfassend ist es auch wieder sozusagen die Konstellation durch HubSpoke. Die Trainings dürfen nicht zu allgemein sein, sondern sollten im Idealfall wirklich so nah sein, dass es nicht ein, ja, man könnte, wenn man Palantir oder AWS oder sonst was nimmt, das machen, sondern es ist ein allgemeiner Part und dann hier, du verantwortest wohl Palantir, das sind die individuellen Lösungen, die das sozusagen für greifen. Ihr orchestriert eigentlich eine Spezialisierung für die Fachbereiche.
Das gibt es auch, die spezialisierten Trainings, aber tatsächlich ist das auch jetzt die Endanwender-Trainings, weil wenn wir unser Data and Analytics-Ecosystem weiterentwickeln und zum Beispiel bei Palantir eine neue Startoberfläche machen oder neue Art, wie man Accounts bekommt und so. Das muss eben alles dann damit einfließen. Ist auch für die Endnutzer, also nicht nur für die Spezialisten.
Was glaubst du, wie verändert sich das ganze Thema? Weil bei Data, wir waren jetzt bei Digitalisierung, jetzt kommen die Data-Themen. Bei Data-Themen ist jetzt, hast du schon gesagt, so ein bisschen top of mind, auch im Top-Management und vielleicht auch das Verständnis für die Themen in der Gesellschaft. Jetzt haben wir aber sowas wie Gen AI, wo meiner Ansicht nach ja auch zu, was ist das überhaupt, wie ist es im Kontext mit Daten zu sehen, gab es eine spannende Studie von Informatica aktuell, dass mangelndes Data Management höchstwahrscheinlich extreme Auswirkungen hat für AI-Use Cases, weil die meistens dafür nichts machen. Da habt ihr ja nochmal die Aufgabe Richtung Datenkultur, Richtung Schulungen, nicht nur das Fachwissen spezifiziert vorzustellen, sondern auch dieses Gen-AI-Thema allgemein zu erklären, weil es noch keiner weiß. Wie tackelt ihr die Herausforderung?
Ja, das sind also zwei wichtige Bereiche, die wir gleichzeitig angehen. Also das Thema Data, da sind wir tatsächlich auch mit viel Awareness-Kampagnen auch gerade im Bereich Data Governance, Data Quality gerade sehr aktiv, weil da geht es halt tatsächlich ums Thema Fix the Basics und diese ganzen, der Walid nennt es immer Brot- und Buttergeschäft, die Themen, die eigentlich sehr gerne dann vernachlässigt werden, aber die einfach so unfassbar wichtig sind, dass wir die eben auch weiter vorantreiben, während wir aber auch gleichzeitig das Thema Gen AI uns angucken und einfach auch Zugang haben zu den neuesten Technologien und auch die neuesten Möglichkeiten auch einfach zu nutzen. Ja, für uns ist Gen AI und auch dieses MyGPT at Merck, was unser internes ChatGPT-Tool ist, das ist natürlich auch einfach so ein toller Door-Opener in alle Bereiche. Also deswegen, das ist tatsächlich momentan auch bei mir im Bereich aufgesetzt, weil ich das auch nutzen kann, als Vehikel in die Team-Meetings reinzukommen, in die großen Leadership-Meetings reinzukommen, um da einfach anhand dieses Themas zu sagen, ach übrigens, das funktioniert natürlich nur so gut wie die Daten, die da drin sind. Und dann auch nochmal dieses wichtige Thema der ersten Datenmeile und auch dem, was dazwischendrin passiert, aufzunehmen.
Wo glaubst du, geht die Reise hin in der Zukunft mit den ganzen Themen?
Also ich glaube, dass das Thema AI jetzt gerade natürlich ein totaler Hype ist. Also man sieht es ja auch gerade in der Kommunikation. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich lustig, wie viele AI-Washing-Themen da gerade sind. Also jeder versucht, das Thema irgendwie auf seine Flagge zu schreiben. Also für uns ist, glaube ich, gerade eine sehr große Herausforderung, das zu balancieren, auch gerade diese Consumer-AI-Tools ein bisschen zu kontrollieren, die ja wie Pilze sozusagen im Unternehmen dann da überall aufpoppen, weil man die ja einfach mit einer Kreditkarte irgendwo kaufen kann. Also ich glaube, da wird es jetzt erstmal noch eine Zeit lang sehr viel individuelles Lernen auch der einzelnen Bereiche geben. Was man tatsächlich feststellt, ist, dass es ja danach auch manchmal so ein bisschen so eine Erkenntnis ist, dass nicht alles tatsächlich lösbar ist. Also das fand ich auch total lustig, als wir jetzt unser MyGPT at Merck rausgebracht haben, dass die Leute tatsächlich denken, dass das zaubern kann. Also die denken ja, das kann alles. Und ich glaube, da wird es jetzt schon nochmal so ein bisschen so eine Ernüchterung geben und auch dieser Fokus mehr auf die Basics. Das glaube ich schon. Also zumindest hoffe ich das bei uns, weil wir das ja tatsächlich auch so jetzt ankündigen und auch leben, dass wir das nicht vergessen dürfen, die Basics, und dass das jetzt der Moment ist, in dem wir wirklich uns auch drum kümmern müssen.
Ja, ich glaube, die große Herausforderung ist, wenn man das ja so ein bisschen sieht, wie schnell sich die AI-Themen weiterentwickeln, mit was für einer Geschwindigkeit, dass dein Job auf jeden Fall sicher für die Zukunft ist und dass es immer wieder dazu kommen wird, wie können wir die Leute abholen, was bedeutet das für uns, wie kann man das trainieren, das wird immer wirklich wichtiger. Also vielleicht wird durch die Entwicklung dieses 1:3, was wir vorhin diskutiert haben, eigentlich noch viel größer.
Ja, also mein Zielbild ist ja eigentlich, dass mein Job nicht mehr notwendig ist. Das wäre das, was ich erreichen muss.
Ja, ich glaube, das ist eine Wunschvorstellung. Es wird immer wieder neue Themen geben.
Ja, natürlich. Also man muss immer dranbleiben. Aber ich glaube, eine Datenkultur zu etablieren, irgendwann werden wir es schaffen, dass die Leute datengetrieben sind. Hm. Irgendwann kommt keiner mehr dran vorbei, glaube ich.
Ich glaube, das ist ein gutes Ende, liebe Steffi, für den tollen Podcast. Ich glaube, wie immer hätten wir lange sprechen können und mich freut es extrem, dass wir uns heute so auf das Thema Datenkultur fokussiert haben und du so ein bisschen erzählt hast, was ihr da macht. Liebe Hörerinnen und Hörerinnen, wenn ihr den Podcast zum ersten Mal hört, dann nutzt die Chance, geht auf Apple Podcast oder Spotify, abonniert den Podcast und bewertet ihn auch gerne. Wenn ihr weitere Themen habt, könnt ihr gerne mich oder Steffi auch per LinkedIn anschreiben. Gebt uns auch gerne Feedback zur Folge, auch kritisches, das freut uns auch sehr, mich auf jeden Fall. Und ansonsten, liebe Steffi, würde ich dir gerne noch die zwei klassischen Fragen von mir stellen. Was macht die liebe Steffi außer mit den Gitarren im Hintergrund privat mit Daten? Und welchen Filmtitel hättest du für dein Data Game?
Ja, also privat mit Daten, ich glaube, da antworten ja alle das Gleiche oder viele das Gleiche mit dem Thema Health. Also ich habe auch den Oura-Ring, das ist für mich so mein Health-Device, was meine Daten sammelt. Ich nutze es tatsächlich auch noch weiter so zur Optimierung. Zum Beispiel habe ich mein Haushaltsbuch, gucke ich mir gerne mal an. Also meine Bank bietet es an, dass ich meine Sachen analysieren kann. Wo fließt denn mein Geld hin? Deswegen versuche ich immer alles direkt mit Karte zu zahlen, dass ich das dann mir dann am Ende des Monats mal anschauen kann. Ansonsten fand ich diese Saison ganz spannend, dass die Skiregion jetzt mit diesem Skyline, ich weiß gar nicht, wie man es aussprechen soll, dass die jetzt diese ganzen Liftkarten so datenbasiert gemacht haben. Das fand ich total spannend, dass man eben auch seine Auswertung machen kann.
Was kann man da machen?
Also du kannst halt auswerten, wie viele Höhenmeter du gefahren bist, wie schnell du gefahren bist, wie viele Lifte du gefahren bist und so weiter. Das fand ich ganz nett. Ja. Ja, das hat mir ganz gut gefallen.
Cool. Filmtitel?
Ja, also es gibt so Tage, da fühle ich mich so ein bisschen wie Lost in Transformation, aber
ja, okay.
Das ist eigentlich nicht immer so. Also manchmal fühlt man sich so, eigentlich würde ich sagen, mein Filmtitel ist Mission Data Possible.
Cool. Vielen, vielen Dank für die tolle Folge, liebe Steffi.
Vielen Dank an dich.